Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Die ist deswegen unverzichtbar, weil die Fallstricke so vielschichtig und undurchschaubar sind, dass man sie selbst als Betroffener im hektischen Manageralltag gar nicht richtig durchschaut und auch nicht versteht. Und wenn Druck ausgeübt wird, sage ich den Betroffenen immer, das ist immer ein Zeichen von Schwäche des Unternehmens, weil sie im Grunde nichts in der Hand haben und deswegen mit solchen Mitteln arbeiten.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema vom Karriereknick zum Comeback. Wie Führungskräfte ihre schleichende Entlassung erkennen und die richtige Gegenstrategie finden. Dazu spreche ich heute mit Dr. Christoph Abeln. Zur Person. Dr. Christoph Abeln zählt zu den profiliertesten Anwälten für Arbeitsrecht auf Führungsebene in Deutschland. Gefürchtet von Arbeitgebern, geschätzt von Topmanagern. Regelmäßig gefragt in den Medien. Seit über 3 Jahrzehnten steht er an der Seite von Geschäftsführern, Vorständen, leitenden Ärzten und anderen Leistungsträgern. Wenn es ernst wird, bei Trennungen, komplexen Compliance-Fällen oder diskret verhandelten Exit-Strategien. Denn seine Stärke ist die präzise Verknüpfung von Recht, Psychologie und Machtstrukturen. Mit seinem Buch Vom Karriereknick zum Comeback beleuchtet Christoph Abeln jene Seiten in Trennungsdramen, die oft verborgen bleiben, nämlich die emotionale Verunsicherung betroffener Manager und ManagerInnen. Ihnen macht er Mut, wenn er sagt, das ist nicht das Ende der Karriere, sie fängt neu an. Mit seinem Buch gibt er Einblicke hinter die Kulissen großer Karrieren, nun vor dem Fall. Einige enden mit Handschlag, andere mit Schlagzeilen. Dr. Christoph Abeln lebt in Berlin, ist Vater, Radsportler, Golfspieler und überzeugt davon, dass wahre Stärke dann beginnt, wenn man Haltung zeigt. So, und jetzt möchte ich aber gern von ihm persönlich mehr wissen. Lieber Christoph, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Ja, das ist eine gute Frage. Alles fing an in meinem Studium im 5. Semester mit einer tollen Arbeitsrechtsvorlesung, die mich begeistert hat. Und seit dieser Zeit fesselt mich das Arbeitsrecht. Ich habe dann die Gelegenheit gehabt, bei diesem Professor zu promovieren zu dürfen und habe dann im Studium und Referendariat meine Arbeitsrechtsexpertise weiterentwickelt, bin dann Fachanwalt geworden und habe die ersten Jahre auf der Arbeitgeberseite gearbeitet, nämlich in einem Arbeitgeberverband. Und von daher kenne ich beide Seiten. Ich kenne die Unternehmensseite, die Art und Weise, wie dort agiert und gedacht wird. Und ich kenne die Managerseite sehr gut. Und dort habe ich in der Beratung erfahren, dass Vorstände, Geschäftsführer und leitende Angestellte dann, wenn es knallt, allein dastehen. Sie haben eigentlich keine Lobby und wissen nicht so recht, wo sie hingehen sollen als zu welchem Anwalt, weil mit den Kanzleien, den Großkanzleien, mit denen Sie in Ihrer Eigenschaft als Manager für das Unternehmen gearbeitet haben, können Sie nicht hingehen. Da besteht eine Interessenkollision. Und zu den Kanzleien, die Sie dann auf der Gegenseite hatten, wenn Sie Betriebsratsstreitigkeiten beispielsweise durchzuführen hatten, können Sie auch nicht so gut hingehen, weil Sie sich da nicht so recht aufgehoben fühlen. Und so habe ich mich entschieden, und darüber nachgedacht, dass man im Arbeitsrecht klare Kante zeigen muss und mich für die Beratung von Managern und Topmanagern entschieden.
Mhm. Ich sehe schon, da haben wir eine kleine Parallele. Ich habe mich auch mal für den Arbeitgeberverband in der Verbandskommunikation gearbeitet. Von daher hatte ich da auch mal tiefere Einblicke in die Strategien. War auf jeden Fall sehr lehrreich und spannend. Aber was hat dich persönlich dazu bewegt, ein Buch über Karriereknicke und Comebacks zu schreiben?
Ja, das Thema Trennung in Unternehmen bei Managern, das ist ja mit so einem gewissen Tabu belegt. Man hat ja eigentlich keine Probleme, sondern man macht Karriere. Und es ist ein bisschen schambehaftet letztendlich, weil man ja dann irgendwie darüber sprechen muss, wie es dazu gekommen ist zur Trennung. Und die Trennungen, die ich begleite, die haben in der Regel eben keinen fachlichen Hintergrund. Das sind alles Top-Leute mit tollen Uni-Abschlüssen, tollen Karrierestationen, immer erfolgreich gewesen. Und die Gründe für die Trennung sind ganz andere. Das sind keine fachlichen Gründe in der Regel, sondern das sind Gründe, die in der Chemie mit Vorgesetzten zu tun haben, mit Unternehmensübernahmen, mit Wechseln der Gesellschafter und mit Entscheidungen, die gar nicht in ihrem Verantwortungsbereich getroffen wurden. Und von daher wollte ich ein Buch schreiben, vielen Betroffenen zu zeigen, sie sind nicht allein. Es geht ganz vielen Tausenden so. Und vor allen Dingen, es geht auch weiter nach einer Trennung. Denn der Karriereknick ist nicht das Ende der Karriere, sondern das ist der Anfang zum Comeback.
Ja, du schreibst in deinem Buch auch von einer schleichenden Entgleitung. Wie würdest du die schleichende Entgleitung definieren und warum merken Führungskräfte sie oft erst zu spät?
Ja, die schleichende Entgleitung hat zu tun mit der Funktion, in der die Manager tätig sind. Und vielen ist auch nicht klar, dass sie nicht nur einen Anspruch auf Bezahlung haben, sondern einen Anspruch auf vertragsgemäße Beschäftigung. Und die vertragsgemäße Beschäftigung definiert sich aus dem Arbeitsvertrag und der Job Description. Und da fängt es dann an, wenn da Störsignale wahrgenommen werden und der oder die Betroffene sitzen bei uns im Büro oder wir telefonieren mit ihnen, dass ich dann frage, ja, woran haben Sie das dann festgemacht und gemerkt? Und dann kommen die ins Erzählen und sagen, naja, da hat man mir ja schon vor einem Jahr die Mitarbeiter entzogen, die hat man dann woanders aufgehängt oder ich wurde nicht mehr zu bestimmten Manager-Zirkeln und Meetings eingeladen oder meine Vorgesetzten haben direkt mit meinen Fachmitarbeitern kommuniziert, ohne mich einzubeziehen, also an mir vorbei kommuniziert. Und das sind alles Indikatoren, dass hier etwas nicht in Ordnung ist im Job und dass man versucht, am Stuhl des Betroffenen zu sägen. Und manchmal sieht man dann, dass dieser Entleitungsprozess sich schon über viele Monate hingezogen hat, bevor das von den Betroffenen überhaupt wahrgenommen wurde. Und dann fällt es wie ein Schuppen vor den Augen der Betroffenen und sie sagen, hey, ja, jetzt ist mir klar, was da geplant war und was man schon mit mir gemacht hat.
Ja, kommt mir sehr vertraut vor. In einigen Parallelen erkenne ich da, auch in den Fällen, die ich begleite. Welche Muster erkennst du bei Managern, die sich unbewusst bereits auf dem Weg in eine Krise befinden?
Was nehme ich dort wahr? Ich nehme wahr Verunsicherung, Angst. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Der sollte dann vielleicht in Demut und Achtsamkeit und Wachsamkeit münden. Und man sollte vor allen Dingen sich einen Sparring-Partner suchen, mit dem man die Situation beleuchten kann und diskutieren kann, weil die Kollegen als Sparring-Partner fallen aus. Da muss mitgerechnet werden, dass man im eigenen Unternehmen keine Freunde hat, sondern dass die vielleicht auf den Job, den man gerade noch innehat, vielleicht selber lugen. Die Ehefrau oder Freundin scheidet in der Regel auch aus, weil sie auch A, vielleicht nicht die Kenntnis hat vom Job und auch den Hintergründen und B, eben auch befangen ist, sodass man da in jedem Falle eine professionelle Beratung suchen sollte. Das kann zunächst mal auch ein Coach sein, wenn es noch nicht so kritisch ist, Aber wenn es dann ins Eingemachte geht, sollte man sich wirklich einen spezialisierten Rechtsanwaltskollegen suchen, der sich auch mit großen Unternehmen und mit Managern auskennt.
Was würdest du sagen, warum wiegen sich viele Führungskräfte in einer trügerischen Sicherheit, obwohl die ersten Risiken bereits schon sichtbar sind?
Viele wiegen sich in der Tat in Sicherheit, weil sie meinen, sie sind viele, viele Jahre im Unternehmen erfolgreich unterwegs. Sie haben immer große Erfolge vorzuweisen, haben immer ihren Zielbonus erreicht oder sogar weit übertroffen und meinen dann zum Teil, dass man im Unternehmen auf eine Art Lebenswertzeitkonto einzahlt und dass sie in gewisser Weise auch unantastbar werden. Und das ist ein großer Trugschluss, weil in der Krise oder auch wenn die Entscheidung getroffen wird, der oder die muss weg, dann zählen erbrachte Leistungen in den vergangenen Jahren überhaupt nichts mehr, sondern es interessiert nur noch, wie werde ich diesen Manager oder diese Managerin los. Und da ist dann einfach, dann geht's ans Eingemachte. Ne? Hm.
Du begleitest ja nun schon seit Jahrzehnten Manager in Krisen. Welcher Fall hat dich persönlich, menschlich oder fachlich besonders berührt?
Da muss ich kurz nachdenken. Also mich beimponieren immer Manager, die mir sagen, Herr Abel, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Sie haben mir jetzt die Optionen aufgezeigt und den Weg möchte ich mit Ihnen gehen. Und mir ist wichtig, dass ich da gut rauskomme, beziehungsweise im besten Fall auch, dass ich im Job drin bleibe. Und mich haben wirklich die Managerinnen und Manager beeindruckt, die dann auch so einen Prozess über 1, 2 oder auch 3 Jahre durchstehen und in denen ich sie begleiten darf und wo wir dann auch erfolgreich den Fall abgeschlossen haben. Ich denke jetzt gerade an einen Top-Manager in der Autoindustrie, den wir vor vielen Jahren begleitet haben, der dann auch weiter beschäftigt wurde. Oder ich denke an eine Managerin in einem amerikanischen Pharmakonzern, die praktisch für ein Butterbrot gehen sollte und dann mit einer Millionenabfindung das Unternehmen verließ, allerdings auch nach einem sehr harten und schwierigen Rechtsstreit. Aber wie gesagt, da solche Menschen beeindrucken mich dann schon, wenn die eben mit uns eine Entscheidung getroffen haben und dann auch diesen Weg gemeinsam gehen.
Weshalb verlaufen Trennungsprozesse in Unternehmen oft so intransparent und auch emotional herausfordernd?
Auf der Unternehmensseite sind in der Regel wenig Emotionen, weil, wie gesagt, die Entscheider, die sagen, der oder die muss weg, setzen das nicht um, sondern das wird dann delegiert an die Personalabteilung in der Regel. Die Emotionen sind natürlich bei den betroffenen Managern und Managerinnen dann. Und da ist die erste Regel eigentlich, die ich sage, nehmen Sie es nicht persönlich. Es geht hier um die Sache. Es geht natürlich auch um Ihre Person. Aber wichtig ist, die Botschaft zu vermitteln, dass jetzt Ruhe und Besonnenheit angesagt ist, dass man Kassensturz machen muss, dass man die rechtlichen Optionen ausloten muss und die Psychologie des Falles verstehen muss, um zu sehen, wie man mit welcher Option vielleicht erfolgreich aus dieser Misere herauskommt.
Was würdest du sagen, welche Frühwarnsignale sollte aus deiner Sicht jede Führungskraft kennen, um einen Karriereknick rechtzeitig zu erkennen?
Also zunächst mal sollte man sich darüber klar sein, dass man im Unternehmen eigentlich keine Freunde hat und dass man sich in jeder Situation im Arbeitsalltag so verhalten sollte, dass man nicht angreifbar wird. Das heißt, dass man keine Fehler macht, dass man keine Arbeitsfehler, dass man sich an die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln des Unternehmens hält, dass man kritische Geschäftsvorfälle, wo einem etwas komisch vorkommt, hinterfragt und im Zweifel nach oben spiegelt und auch verschriftlicht, dass man in gewissen Entscheidungsprozesse für wichtige Entscheidungen auch für sich dokumentiert und dass man einfach strategisch vorausschauend arbeitet und denkt und im Zweifel eben Entscheidungen so trifft, dass Vorgesetzte mit ins Boot genommen werden.
Jetzt werde ich mal ein bisschen ketzerisch. Du sagst gerade, man hat im Unternehmen keine Freunde. Jetzt kann man natürlich sagen, Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps, aber das würde ja so ein bisschen eine Entmenschlichung bedeuten, denn wenn man jetzt lange im Unternehmen ist, man hat ja Vertraute auch, man hat Verbündete. Ich würde sagen, man hat auch Freundschaften in Unternehmen. Also man war mit Leuten Golf spielen, man war gemeinsam in Projekten. Das heißt, könntest du das denn so klar trennen, dass du sagst, okay, das Mitmenschliche nehmen wir jetzt hier raus aus der Gleichung?
Ja, das ist immer so eine Gratwanderung. Was ich damit sagen will, ist, dass man mit Freundschaften im Unternehmen vorsichtig sein sollte. Nicht dazu haben wir zu viele Fälle erlebt, wo sich dann Vertraulichkeit und Freundschaft umgekehrt hat in Feindschaft und auch in Ausgrenzung. Man sollte zum Beispiel, also ich denke jetzt gerade an einen Fall einer Investmentbankerin, die sich mit einer Kollegin über WhatsApp ausgetauscht hat und despektierlich über Vorgesetzte und Kollegen. Und dann kam es dazu, dass die Freundin das Unternehmen verlassen musste und die Rache folgte dann. Ihr wurde dann unterstellt, dass man das gesteuert war. Und so kam es dann auch zu Kündigungen. Also was ich damit sagen will, ist, dass man einfach vorsichtig sein soll mit persönlichen Verhältnissen, die man im Zweifel nicht offenbaren sollte, Krankheiten, kaputte Ehe vielleicht oder sich androhende persönliche Schwierigkeiten, Krankheit. Das alles kann ins Gegenteil umgekehrt werden und dem Unternehmen im Trennungsprozess nutzen, weil es wichtige Informationen sind, um einen Betroffenen dann auch zu zermürben. Ja.
Was würdest du sagen in dieser sensiblen Phase? Welche typischen Fehler machen Manager in der Phase?
Also was mitunter recht häufig vorkommt, ist, dass man aus dem Gefühl eines Rachegefühls oder der Wut unternehmenssensible Daten sichern möchte und diese entweder, leider auch immer mal wieder vorkommt, sich an E-Mail-Adressen, entweder an seine eigene oder an dritte E-Mail-Adressen sendet, dass man Unternehmensdaten kopiert, mitnimmt, die der Betroffene für wichtig hält oder auch für nützlich in einer weiteren Karriere in einem anderen Unternehmen, dass man schlecht redet.
Warte mal ganz kurz, ich will mal nachhaken, weil du die Auswertung fehlt mir noch. Wann wird das zum Fehler? Also du sagst jetzt, wenn sie es machen, weil es aufgedeckt wird, weil es ethisch nicht, weil es ethisch natürlich verwerflich ist, oder was? Warum ist das ein Fehler?
Ja, weil es verboten ist. Ich meine, wenn im Arbeitsverhältnis unterliegt man Treuepflichten und Geheimhaltungspflichten und man kann nicht einfach Daten abziehen und sich an seine private E-Mail-Adresse senden lassen oder senden, weil dort natürlich der geschützte Raum der Betriebssphäre verlassen wird und auf dem privaten Gerät jeder im Grunde auf die Daten Zugriff haben kann und das Unternehmen das nicht mehr kontrollieren kann.
Okay, also du sagst, es ist mehr so ein, also ich bin jetzt bewusst so ein bisschen, ich spiele jetzt ein bisschen naiv. Es ist jetzt ein moralischer Fehler oder fällt das dann auch in Arbeitsgerichtsprozessen auf die Leute zurück, weil das von der IT-Sicherheit geprüft wird?
Das ist ein Kündigungsgrund, nicht? Also okay. Von Betriebsgeheimnissen kann fristloser Kündigungsgrund sein, ne? Und deswegen sollte man das nicht machen. Unternehmen schauen heute in erster Linie auf so etwas, wenn sie keinen wirklichen Grund haben. Oder sie schauen auf die private Messenger-Dienste etc. und gucken die einfach durch, ob da irgendwas verfänglich ist, für den Trennungsprozess sich herauslesen lässt. Ne? Mhm.
Was würdest du sagen, wie können Betroffene trotz Enttäuschung, Angst oder Wut strategisch cool bleiben und ruhig und klug agieren?
Sie sollten erstmal durchatmen und sie sollten sich zurücknehmen selber und einfach, wenn es geht, eine Nacht drüber schlafen und dann einfach die Situation analysieren, nicht? Und wie gesagt, wenn es eben um Vorwürfe des Unternehmens geht oder um Trennungssachverhalte, sollte man immer einen Rechtsanwalt dort hinzuziehen. Viele Betroffene haben das schon im Vorfeld gemacht und da Kontakte dann aufgebaut und Vorstände und Geschäftsführer in großen Unternehmen haben immer einen Sparringpartner neben sich, den sie auch privat bezahlen. Ne?
Was zeigt sich in deiner Erfahrung? Welche Rollen spielen Charakter, Resilienz und persönliche Haltung im Umgang mit beruflichen Krisen?
Ja, die spielen eine große Rolle, dass man einfach gelernt hat, mit Krisensituationen umzugehen. Das sind meistens auch eben Persönlichkeiten, die in sich ruhen, die auch schon in ihrer Managerrolle Krisen durchgestanden haben. Jetzt dann nicht in der persönlichen Krise, sondern vielleicht im Unternehmen selber schwierige Entscheidungen haben treffen müssen. Und das sind einfach Persönlichkeiten, die wo das persönliche und das berufliche Leben in einer Waage sind, nicht, und wo auch ein Ausgleich da ist zum beruflichen Job und wo man eben nicht nur für das Unternehmen lebt, sondern eben auch noch ein Privatleben hat. Ne? Mhm.
Also ich begleite ja viele Menschen auch so in solchen Prozessen, aber warum sagst du, ist eine professionelle juristische Beratung aus deiner Sicht in solchen Situationen unverzichtbar?
Die ist deswegen unverzichtbar, weil die Fallstricke so vielschichtig und undurchschaubar sind, dass man sie selbst als Betroffener im hektischen Manageralltag gar nicht richtig durchschaut und auch nicht versteht. Dazu ist erforderlich, dass man eben die einschlägige Rechtsprechung kennt, die sich ständig ändert im Arbeitsrecht. Und dass man auch einfach ein Sachverhalt von außen betrachten lässt und eben auch selber hinterfragt wird. Das ist das Entscheidende.
Ich habe jetzt schon vielfach solche Phasen erlebt, und es ist ja ein ganz gewöhnlicher Prozess, sagst ja, für den Menschen ist es ein ungewöhnlicher Prozess der Trennung, im Unternehmensalltag ist es ja ein gewöhnlicher Prozess. Was würdest du sagen, was sind deine wichtigsten Empfehlungen in diesem Prozess für die Managerin, um die eigene Reputation in so einer Krise zu schützen?
Man sollte sich nicht unter Druck setzen lassen vom Unternehmen. Das wird oft künstlicher Druck erzeugt. Es wird gedroht, dass man Betroffenen sagt, wenn sie auf unseren Vorschlag für eine Veränderung der Tätigkeit oder für eine Beendigung, ein Aufhebungsvertragsangebot nicht eingehen, dann werden sie es sehr schwer haben. Auch nicht nur im Unternehmen, sondern auch in ihrem weiteren beruflichen Werdegang. Also da sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen, wenn Druck ausgeübt wird. Sage ich den Betroffenen immer, das ist immer ein Zeichen von Schwäche des Unternehmens, weil sie im Grunde nichts in der Hand haben und deswegen mit solchen Mitteln arbeiten müssen oder meinen, damit arbeiten zu müssen. Und wie gesagt, da ist es wichtig, dass man da klare Kante zeigt und Rückgrat zeigt und dass man auch den Betroffenen im Unternehmen, die diese Entscheidung zu exekutieren haben, ganz klar eine Linie vorgibt, bis hier und nicht weiter, Und ich bin bereit, hier für meinen Vertrag einzustehen und auch möglicherweise in eine juristische Überprüfung einzutreten.
Dein Buch hat ja auch den Titel, dass es vom Karriereknick zum Comeback kommen sollen. Was würdest du sagen, welche Strategien haben sich bewährt, um aus einem Karriereknick dann tatsächlich ein Comeback zu machen?
Ja, also meinen Mandanten sage ich immer, wenn wir das Mandat besprochen haben und das dauert manchmal auch mehrere Stunden, dass man gemeinsam den Fall analysiert und hinterfragt, dann sage ich den Betroffenen immer, jetzt haben Sie Ihre Sorgen hier bei uns im Büro gelassen und jetzt schauen Sie nach vorne und überlegen, wo sind wirklich Ihre Stärken? Was hat Ihnen Spaß gemacht bisher im Job? Wo sehen Sie Ihre Stärken? Was würden Sie gerne vielleicht beruflich noch erreichen? Und überlegen Sie, auf welchem Wege Sie das erreichen können. Das kann dann auch ein Prozess sein, dass man anfängt, als Betroffener nachzudenken. Und dann entwickeln sich verschiedene Optionen im Kopf. Und mit Hilfe von Coaching-Unternehmen oder auch mit Hilfe von Headhuntern werden dann Jobalternativen entwickelt. Ja, und daran wird dann gearbeitet. Also wichtig ist für Betroffene, dass nach vorne gedacht wird, dass man sich positive Gedanken über die weitere berufliche Zukunft macht. Und wie gesagt, die Sorgen werden dann hier bei uns im Büro belassen. Bis zu einer Einigung kann es etwas dauern. Aber irgendwann ist auch die Einigung da. Und wie gesagt, das Nachdenken ist der erste Schritt zu einem erfolgreichen Comeback. Nicht? Und dieses Comeback, das kann eine Fortsetzung der Karriere in einem anderen Unternehmen sein. Es kann aber auch sein, dass Betroffene sich sagen, ich wollte eigentlich immer schon was anderes machen. Und ich fange vielleicht noch mit etwas völlig anderem an. Ne? Das haben wir auch schon erlebt. Ne?
Was würdest du sagen, warum tun sich viele Unternehmen so schwer mit einem fairen und professionellen Trennungsmanagement?
Ja, das ist schlicht dem Umstand geschuldet, dass dass Manager eben in der Regel keine kündigungsrechtlich relevanten Fehler begehen. Das heißt, da muss man dann eben auch aus Unternehmenssicht unlautere Mittel einsetzen, meint man manchmal das Unternehmen. Und wie gesagt, der betroffene Manager, der gehen soll, kann nicht dazu gezwungen werden, eine Aufhebungsvereinbarung zu unterschreiben, seine eigene Kündigung einzureichen. Ja, das ist leider nicht so vorgesehen. Und von daher, ist es für ein Unternehmen in Deutschland mitunter schwierig, weil wir haben das Kündigungsschutzgesetz. Das heißt, auch Manager haben Kündigungsschutz, wenn sie nicht Organ sind, Geschäftsführer, Vorstand, aber leitende Angestellte in großen Unternehmen haben Kündigungsschutz. Und da gibt es dann eben nur drei Gründe: betriebsbedingte Gründe, personenbedingte Gründe oder verhaltensbedingte Gründe. Nicht? Und in den allerwenigsten Fällen greift hier einer dieser Gründe durch. Und von daher ist es dann schwierig, einen Trennungssachverhalt zu finden oder zu konstruieren.
Wenn Manager zu dir kommen, was gibt ihnen in diesen existenziellen Momenten am meisten Halt?
Das kann der Partner oder die Partnerin sein. Das kann private Freundschaften sein. Das kann sein ein Sport, den man mit Leidenschaft ausübt, wo man Ausgleich findet. Das kann was Kontemplatives sein. Nicht? Viele Managerinnen betreiben auch Yoga oder auch anderen Sport. Bei den Männern ist es dann vielleicht eher das Rennradfahren oder das Fußballspielen oder vielleicht auch der Golfsport. Also das ist vielschichtig. Aber in jedem Falle etwas, wo man einen geistigen oder auch körperlichen Ausgleich findet.
Wie gelingt dann der Sprung, also von diesem ersten Schock, was man auch unter Kübler-Ross-Kurve kennt, hin zu neuer Klarheit und Orientierung? Und wie lang ist auch vielleicht die Phase deiner Erfahrung nach?
Ja, die Phasen sind unterschiedlich und auch unterschiedlich, können auch unterschiedlich lange dauern. Also das kann über wenige Monate bis zum halben Jahr, ein Jahr dauern, nicht? Und je länger es dauert, desto weniger tun sich die Gefallenen dann auch einen Gefallen damit, sondern wenn man dann immer wieder in diese Mühle, Gedankenmühle zurückfällt und sich die Frage stellt in Dauerschleife, warum hat es mich getroffen? Ich habe doch alles für das Unternehmen gegeben. Warum mich? Dann, wie gesagt, dann kann das auch zu einer Entwicklung führen, wo das auch von Depressionen begleitet sein kann und wo man allein auch nicht mehr rauskommt dann. Ne? Also das ist, deshalb ist es wichtig, dass man sich auch mit anderen darüber austauscht, die einen dann auch vielleicht spiegeln und sagen, hey, da musst du jetzt was machen. Das ist nicht gut wie in dem Zustand, in dem du dich jetzt gerade befindest. Ne?
Was wäre deine wichtigste Botschaft an Betroffene, die sich gerade mitten in einem Karriereknick befinden?
Die wichtigste Botschaft ist, dass eigentlich jeder Karriereknick zu einer erfolgreichen Karriere auch dazugehört. Ich kenne eigentlich keine erfolgreichen Manager, die nicht irgendwo im Laufe ihres beruflichen Lebens auch Niederlagen haben erfahren müssen. Und dass jeder Karriereknick eben auch in gewisser Weise eine Bereicherung sein kann, weil man aus einer Krise auch gestählt wieder herausgeht und manche eben auch nicht ahnen, welche Kräfte in ihnen selbst stecken und was sie nach einem Karriereknick noch erreichen können, nicht? Weil, wie gesagt, jeder Karriereknick ist eigentlich der Schlüssel oder Beginn eines neuen Comebacks.
Gibt es jetzt noch etwas, was du sagst, Lenny, das ist mir noch ganz wichtig in meinem Buch gewesen, das würde ich gerne nochmal touchieren, adressieren oder nochmal auf den Punkt bringen?
Also das Wichtigste ist, glaube ich, ob man jetzt ein junger Manager ist oder ein erfahrener, niemand ist sicher im Job. Also die Top-Manager wissen das, dass Vorstände in großen Gesellschaften, dass ihre Zeit endlich ist und die Zeiten, wo eben Top-Manager über 20, 25 Jahre als Vorstand im gleichen Unternehmen tätig sind, die sind vorbei. Heute kann man schon froh sein, wenn man zwei Bestellungsperioden gut übersteht. Die Haftungsrisiken sind sehr gestiegen, also die Belastung insgesamt zeitlicher Art, aber auch rechtlicher Art und haftungsrechtlicher Art sind gestiegen. Also es ist schon eine sehr hohe Belastung und mitunter auch ein sehr hoher Preis, den Topmanager dann auch persönlich zahlen.
Wem würdest du dein Buch empfehlen?
Ich würde mein Buch empfehlen allen Uni-Absolventen, die eine Karriere im Business, in der Wirtschaft anstreben, sei es in Deutschland oder auch in der Welt, weil die Sachverhalte ähneln sich, die Rechtssysteme sind unterschiedlich, aber die Sachverhalte sind ähnlich überall, wenn man in der freien Welt in der Wirtschaft tätig ist. Ich würde es denjenigen empfehlen, die ersten Karrierestufen in einem Unternehmen bereits hinter sich haben und vielleicht vor dem nächsten Karrierestep stehen und sich fragen, soll ich das machen oder nicht? Oder sind da vielleicht Stolperfallen, die sich dahinter verstecken? Und ich würde es natürlich denjenigen auch empfehlen, die sich gerade in einer Trennungssituation befinden und noch nicht richtig wissen, wofür sie die Reise hingeht, weil sie werden sehen, dass sie wirklich nicht alleine sind und dass es viele, viele tausend Betroffene zurzeit gibt. Und wie gesagt, wir haben viele tausend Manager und Managerinnen beraten und erfolgreich begleitet in unserem Berufsleben, in meinem Berufsleben. Und von daher ist es eigentlich ein Buch, was jeden wirtschaftlich tätigen Manager, Vorstand, Geschäftsführer und leitenden Angestellten, Führungskraft betrifft.
Sehr schön. Vielen Dank für die Ausführungen vom Karriereknick zum Comeback. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen.
Sehr gerne.
Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz, erreicht zu haben?
Also ehrlich gesagt bin ich glücklich, dass ich nach meinem ersten Staatsexamen meine Promotionsarbeit frist- und zeitgerecht abgeben konnte. Ich habe die Arbeit geschrieben über die Rechtsstellung des Betriebsrates im Vergleich zum Sprecherausschussmitglied. Und es gab damals 1988, 89 ein neues Gesetz, das sogenannte Sprecherausschussgesetz, was die Vertretungen in großen Unternehmen für leitende Angestellte gesetzlich beschrieb. Und ich hatte damals die Befürchtung, dass auch an anderen Universitäten zu diesem Thema geschrieben wurde, und war da damals unter einem großen zeitlichen Druck auch, und habe die Arbeit relativ zügig durchgezogen. Und wie sich dann im Nachhinein herausstellte, wurde auch an anderen Universitäten geschrieben. Und das wäre der Albtraum gewesen, wenn jemand an einer anderen Universität mit dem Themenbereich eben vor mir fertig würde und das veröffentlicht würde, dann wäre meine Arbeit umsonst gewesen und meine Mühe. Und also da habe ich mich gefreut, dass das gut geklappt hat.
Sehr schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Also welche Fertigkeit? Also privat würde ich gerne, wäre schön, wenn noch vielleicht eine Fremdsprache zu erlernen, die rudimentären Kenntnisse im Französisch und Spanisch auszubauen und das ein bisschen auch vielleicht vor Ort vertiefen zu dürfen. Das würde mir, glaube ich, Spaß und Freude machen.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Ich lese gerade zurzeit ein Buch über griechische Philosophie. Habe das auf der Frankfurter Buchmesse entdeckt und griechische Philosophie übersetzt in Storytelling. Ist ein amerikanischer Schriftsteller und gewisse griechische Lebensweisheiten der Philosophen, das fand ich jetzt aktuell sehr beeindruckend. Ich habe die katholische Soziallehre sehr verinnerlicht in meinem Studium und fand das immer ganz reflektierend auch auf die Wirtschaft. Und ich habe sehr gerne die Bücher, die von Professor Winkler gelesen zur deutschen Geschichte. Professor Winkler war seinerzeit auch Professor an der Universität in Freiburg, wo ich studiert habe und promoviert habe. Und fand immer seine Analysen auch für mich immer sehr weiterführend.
Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert und welche haben dich zum Erfolg geführt?
Eine Glaubensphilosophie ist von mir nunquam retrorsum, das heißt so viel wie niemals zurück oder immer nach vorne gucken. Und immer die Probleme angehen und versuchen zu lösen. Da hat mich auch das Arbeitsrecht sehr geprägt, weil es ein schnelles Rechtsgebiet ist, wo man schnelle Entscheidungen treffen muss und eigentlich auch zeitnah Probleme lösen muss und sollte. Glaubenssätze, die mich behindert haben, vielleicht habe ich nicht wirklich in der Erinnerung. Ich habe so ein paar Sachen, die ich vielleicht zu spät gemacht habe. Ich habe vielleicht zu spät mit dem Rennradfahren angefangen. Ich habe mir zu spät ein Cabrio gekauft, was ich mittlerweile seit über 20 Jahren fahre und liebe. Aber Glaubenssätze, die mich jetzt so behindert haben, habe ich nicht präsent.
Was ist das Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Das ist eigentlich ein Foto aus der Ende der Jugendzeit, als ich noch Haare hatte und wo ich immer wieder staune, wie man mit Haaren mal aussah. Mittlerweile bin ich doch sehr bald-head und stromlinienförmig für den Rennradhelm. Aber ich hatte damals noch eine doch ansehnliche Haarpracht.
Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Ruhe und Gelassenheit, also Ruhe finde ich auf dem Rennrad oder im Winter jetzt auf meinem Crossrad und Mountainbike, wenn ich persönlich nicht erreichbar bin, weil ich mich da konzentrieren muss und das Handy nicht griffbereit ist, wo ich nicht verfügbar bin. Die Gelassenheit finde ich da nicht. Die habe ich aber entdeckt in der Corona-Zeit, als man nicht viel Sport machen konnte. Habe ich mit dem Golfsport angefangen und dieses Schätzen und Lieben gelernt. Da finde ich Gelassenheit und Kontemplation. Und ja, das ist Balsam für die Seele. Das andere ist Power und Ausdauer für den Job.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Zuverlässigkeit, Loyalität, Durchsetzungsstärke, Gradlinigkeit.
Jetzt kommt die meiner Meinung nach immer schwerste Frage. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Also ich hatte, als ich mit der Schule fertig war, drei Fächer, die mich interessierten. Das eine war die Psychologie, das andere war die Wirtschaft, primär die Volkswirtschaft, und das andere Fach war die Juristerei. Und ich war in Mathe nie schlecht, aber auch keine Koryphäe. Und dann habe ich mir die drei Studienführer zu diesen Fächern besorgt und las dann also zu beider Volkswirtschaft und Psychologie die ersten zwei Jahre viel Mathe und Statistik. Und dann war für mich die Entscheidung getroffen, dass es die Juristerei dann wird. Und habe dann erst viel später eben gesehen, dass das die goldrichtige Entscheidung war. Also man muss so ein bisschen, also die Lebensphilosophie, die ich daraus gezogen habe, man muss so ein bisschen natürlich für sich selber überlegen, was ist das Richtige, das auch analysieren, aber letztendlich ist dann auch ein Teil Bauchgefühl, ne? Was ist das Richtige, was interessiert einen und wo zieht es einen persönlich hin. Ne?
Hast du noch weitere? Also ich habe ja noch dreien gefragt, das macht die Frage so schwer. Drei Erkenntnisse?
Die zweite Erkenntnis ist eigentlich, dass man mit Fleiß und Ausdauer eigentlich auch fast alles erreichen kann. Und die dritte ist ist einfach Trial and Error, dass man sich nicht so schnell entmutigen lassen sollte. Es ist völlig egal, ob man jetzt selbstständig tätig ist oder auch als abhängig Beschäftigter, als Manager, dass man einfach sich selbst treu ist und authentisch bleibt und bei der Sache bleibt.
Ja, finde ich zwei nochmal sehr wertvolle Impulse auch für die Zuhörerinnen. Ich habe nämlich heute gerade mein 6-jähriges Jubiläum mit meiner Firma. Und das war, ich habe ja 3 Monate vor Corona gestartet. Das heißt, es wäre ein perfekter Zeitpunkt gewesen, rechtzeitig abzubrechen. Und gleichzeitig habe ich gesagt, nee, ich will das durchziehen. Und das zahlt sich dann aus. Und dieses deswegen Fleiß und Ausdauer und ein bisschen Beharrlichkeit, wenn man das für sich gefunden hat, kann ich nur unterstreichen. Ja, finde ich einen wichtigen Impuls. Dankeschön. Welche Menschen inspirieren dich?
Mich inspirieren Menschen, die Visionen haben, die für diese Visionen auch leben. Menschen, die andere überzeugen können mit Sachargumenten und nicht durch mit faulen Kompromissen und die für ihre Entscheidungen auch einstehen.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Ich würde mit Konrad Adenauer würde ich mich gerne mal unterhalten über die Zeit nahe der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und reflektieren, wie sich das Land entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten.
Spannend, wurde in 250 Folgen noch nicht einmal genannt. wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Das, was man sich ausdenkt, machen zu wollen, nicht zu lange aufzuschieben, sondern einfach auch Sachen ausprobieren, Pläne umsetzen und sich nicht von anderen zu sehr beirren lassen.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich bin dankbar, wenn Mandanten mit meiner Arbeit zufrieden sind. Mit vielen Mandanten bin ich auch befreundet nach Beendigung der Mandate. Ich freue mich dann, wenn sie ihre Pläne umgesetzt haben und auch erfolgreich mit ihrer weiteren beruflichen Karriere umgegangen sind. Das macht mich glücklich, wenn ich sehe, wie sich Betroffene aus einer Krise herausgearbeitet haben und wieder in die Spur gekommen sind, sagt man so schön. Ja.
Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, wie gesagt, mein Lebensmotto ist niemals zurück. Also ich stelle mich beruflich und auch privat in Frage. Ich bin offen für Neues. Ich überlege einfach, wo die Reise beruflich und privat hingehen kann und nicht nur bei meinen Mandanten, sondern auch bei mir selbst. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Lebenseinstellung, dass man einfach nicht zu sehr im Alten verharrt, sondern einfach nach vorne schaut.
Lieber Christoph, vielen, vielen lieben Dank für deine Ausführungen vom Karriereknick zum Comeback und wie Führungskräfte ihre schleichende Entlassung erkennen und die richtige Gegenstrategie finden können. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ich danke dir recht herzlich. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Herzlichen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.